Ganz herzlich willkommen zur Bibelstunde heute in diesem Augustsonntag. Für uns im Bibelkurs im Jahreskalender ist es der zweite Bibelkurssonntag. Sie merken, der Bibelkurs ist wie so eine eigene Jahreszeit hier auf dem Gelände. Vor einem Sonntag, letzten Sonntag um die Zeit, haben wir ein Lied gesungen von 10.000 Gründen, Gott zu danken. Und die waren wirklich gut gefüllt die letzten Wochen. Wir hatten eine gute Bibelkurswoche und wir hoffen, dass Sie auch eine Liste von Dankgründen haben von den letzten Tagen, vielleicht von den letzten Wochen. Wir fangen an heute auch mit einem Loblied. Das steht Nummer 39 in unserem grünen Buch. Es ist ein Loblied auf Gottes Größe. Zwei Strophen sind in Deutsch und eine Strophe in Englisch. Das ist auch ein Gruß an alle Gäste unter uns, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Wir haben festgestellt, es sind einige. Jemand ist aus Rumänien. Ist auch jemand aus Russland da? Ja. Oh ja. Aus Kasachstan ist jemand da. Aus Nepal ist jemand da. Aus Japan ist jemand da. Oh ja, die Schweiz. Ja, das ist auch nicht. Ja. Schweiz. Und Paris, ach ja, und Tschechien. Wow. Also, ein gemeinsames Loblied mit vielleicht in mehreren Sprachen, aber jetzt die drei Strophen: zwei in Deutsch und eine in Englisch, Nummer 39. Das ist schön, zusammen mit dem Bibelkurs zu singen. Der Bibelkurs ist ein Sommerferienprogramm hier, eine Sommerferienbibelschule, sonst fassend Schule und Ferien sind sonst nicht die Worte, die in einem Satz fallen, aber hier ist es so. Einige Gäste haben schon mal gesagt, ich brauche mal Auszeit mit Input. Und so kommt es auch. Man hat vormittags Einheiten zur Bibel, nachmittags und auch einige Abendvorträge und dazwischen lange Pausen, gutes Essen und gute Gespräche. Und auch manche Klarheiten und Entscheidungen. Eine schöne Sache war in der Vorstellungsrunde, dass jemand sagte, ich stehe vor einigen Entscheidungen und möchte mich jetzt dem Wort Gottes aussetzen. Und deshalb habe ich mich für dieses Sommerprogramm entschieden. Auch eine schöne Sache. Wir grüßen alle Bibelkursler und alle, die auch schon mal in der Bibelschule waren. Ich sehe hier Judith aus Schweden. Sie war in der Bibelschule hier und tut jetzt einen Dienst unter Kindern in Schweden. Durch Sie haben wir schon einiges gelernt über Schweden. Schön, dass Sie heute da sind. Und wir grüßen auch besonders zwei Leute. Das ist die erste Bibelstunde als Ehepaar. Sie haben frisch geheiratet. Dorothee und Gerhard Mann. Herzlich willkommen. Wir freuen uns mit und wünschen von Herzen auch von dieser Stelle Gottes reichen Segen. Sie sind auch Bibelkursschüler. Ja, und der Bibelkurs hat jetzt ein Lied vor der Bibelarbeit. Die Bibelarbeit hält an diesem Sonntag Dr. Gerhard Meyer und ihm gilt ein ganz, ganz besonderer Gruß heute. Er ist mit seiner Frau da und mit der Enkelin Salome. Herzlich willkommen. In diesem Jahr sind die Briefe des Neuen Testamentes ein Oberthema an den Vormittagen. Und Dr. Gerhard Meyer ist ein ausgesprochener Spezialist fürs Neue Testament zum einen, aber auch dieses Buch ist auch von ihm, zum dritten Buch Mose. Zur Offenbarung gibt es einem, ich weiß nicht, wie viele sind es denn? Es sind nur zwei hier vorne von seinen vielen Büchern zur Bibel, zur Hilfe, zum Verständnis, zur Auslegung, zur Lehre. Wir sind ihm sehr, sehr dankbar für diesen Dienst. Ich selber habe viele, viele Notizen aus vielen Kursen, auch aus dem Studium und aus Fortbildungskursen hier und habe immer wieder dieses Empfinden, wir bekommen hier Grundlagen gelegt, auf denen wir feststehen können und das Vertrauen zum Wort Gottes wird gestärkt. Dr. Meyer ist Professor auch an der Universität Löwen. Er hat promoviert bei Dr. Professor Michel in Tübingen, war Landesbischof und ist unterwegs als Lehrer der Bibel und als einer, der den Glauben vieler stärkt und das Vertrauen ins Wort Gottes in verschiedensten Kreisen stärkt. Und wir danken ihm, dass er diese Zeit nimmt, heute Mittag und morgen und übermorgen zum Hebräerbrief. Morgen 9.45 Uhr bis kurz vor dem Mittagessen und so am Dienstag auch. Das Lied, Was der Chor jetzt, was der Bibelkurs gleich singt, ist ein englisches Lied und ist ein Loblied. Heilig, heilig, heilig. Heilig ist das Lamm Gottes. Würdig ist das Lamm. Ich will ihn loben und ich will mein Leben für ihn leben. Freuen Sie sich auf das Lied und danach auf die Bibelarbeit von Dr. Gerhard Meyer.
Ja, es ist eine große Freude für mich, dass ich wieder einmal dabei sein kann in Aidlingen an einem Sonntagnachmittag um 14 Uhr. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Schwester Friederike hat schon gesagt, wir sind morgen und übermorgen mit dem Hebräerbrief beschäftigt. Und ich möchte heute Nachmittag die beiden ersten Verse aus dem Hebräerbrief zugrunde legen. Hebräer 1, 1 und 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Es ist eine unglaubliche Konzentration in diesen zwei nicht allzu langen Versen. Eine dreifache Konzentration, zunächst auf das Wort, dann auf die Heilsgeschichte und dann auf Christus. Und ich möchte versuchen, diesen drei Linien jetzt mit Ihnen zusammen ein wenig nachzugehen. Was uns auffällt, es heißt ja Hebräerbrief, aber es gibt hier keinen Absender an der Spitze des Briefes, es gibt keinen Adressaten, es gibt keinen Gruß. Alles, was wir sonst von den Briefen gewöhnt sind, erscheint hier nicht, sondern es geht mit einer unglaublichen Kraft und Energie sofort hinein in die Hauptthemen, mit denen es der Brief zu tun hat. Der Kernsatz zunächst einmal, Gott hat geredet. Es ist ja die Wiederentdeckung der Reformation gewesen, dass in der Kirche alles auf dem Wort steht und stehen muss, dass sich auch daran alles bewähren muss. Und diese Wiederentdeckung der Reformation hat sich ja auch weithin durchgesetzt. Es ist erstaunlich, wie auch in den anderen Kirchen, dass heute nicht mehr bestritten werden kann, ja, dass alles in der Kirche auf dem Wort Gottes steht und dass wir uns da am Wort Gottes zu orientieren haben. Es war aber nicht nur das Staunen der Christen, sondern es geht eigentlich eine lange, lange Zeitstrecke auch zurück. Auch die jüdischen Rabbinen waren über den einen Satz, Gott sagt, ganz außer sich. Es wird erzählt, dass einer der jüdischen Rabbinen in Osteuropa von den Chassidim immer wieder hinausgetragen werden musste aus der Synagoge, wenn man beim Lesen der Bibel an den Ausdruck, an die Redewendung kommt, der Herr sprach. Dann geriet er in Verzückung und die anderen mussten ihn hinaustragen, weil er das so unbegreiflich, so staunenswert gefunden hat, dass er darüber in Verzückung geraten ist. Es ist Luthers Kraft gewesen, was ihn bewegt hat in diesen Jahren der Reformation. Es gibt sehr vieles, was er dazu geschrieben hat, vielleicht nur ein paar seiner Aussagen. Es sollen nichts denn die göttlichen Worte die ersten Prinzipien der Christen sein. Das hält er fest. Und dann sagt er, ich will nicht als der gerühmt sein, der gelehrter als alle ist, sondern ich will, dass die Schrift allein Königin sei. Für sich selbst keinen Ruhm. Aber das eine, das hält er so mit Staunen und ganz beglückt fest. Die Schrift ist Königin. Denken Sie, wie viel Trost dieses Wort allein auch in Gestalt unserer Lieder bis heute vermittelt. Wir haben ja in unseren Gesangbüchern seit langer, langer Zeit einen eigenen Abschnitt über das Wort Gottes. Herr, für dein Wort sei hoch gepreist. Viele, viele Lieder, die das in die Mitte hineinstellen. Und wenn Sie unser Gesangbuch aufschlagen, dann sind es nicht nur die Lieder, die von dem sprechen, was das Wort an Kraft und an Herrlichkeit beinhaltet, sondern es sind auch viele einzelne Notizen. Ich will doch eine noch herausziehen. Lebt das Wort, so wird es von Zwergen getragen. Ist das Wort tot, so können es keine Riesen aufrechterhalten. Als ich es las, dachte ich sofort, das muss von Johann Albrecht Bengel stammen, nachdem ja unser Bengelhaus in Tübingen genannt ist. Das muss von ihm stimmen. Und ich war wirklich echt überrascht, dass dann darunter steht Heinrich Heine. Das ist jemand, von dem man eine solche Aussage ja nun wirklich nicht vermuten würde. Aber recht hat er doch damit. Lebt das Wort, so wird es von Zwergen getragen. Ist das Wort tot, so können es keine Riesen aufrecht erhalten. Und ich denke, wir erleben das jetzt auch in unserer Kirche mit Schmerzen. Es ist so. Ein Freund von mir sagte kürzlich, es ist bei uns vieles wie mit einer Kinderrutsche. Oben sitzt das Kind, ja, hält sich noch ein bisschen fest, weiß aber, dass jetzt die Rutsche beginnt, ja, und so ganz langsam kommt es auch in Bewegung. Aber je weiter es auf diese Rutsche kommt, desto mehr wächst die Geschwindigkeit und dann schlägt es das Kind unten regelrecht raus. Ob wir in unserer evangelischen Kirche nicht auch an einer solchen Situation sind. Ja, man hält noch ein bisschen, ja, aber man weiß es und erlebt es in vielen Einzelfällen mit, wenn man da ins Rutschen kommt, dann ist am Ende kein Halten mehr. Ich habe das sehr schmerzlich jetzt erlebt in den vergangenen 2, 3 Jahren, auch in der Frage der Partnerschaften, in der Frage der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und ich selber habe noch in der Synode argumentiert mit einer Orientierungshilfe des Evangelischen Rates von 1996. 10 Jahre später, 2010, war die offiziell zurückgezogen. Und eine Orientierungshilfe sagt etwas ganz anderes. Und ich fragte mich, wie kann eine Kirche im Verlauf von nur 14 Jahren ihre Stellung so total verändern? Das würde man bei einem Einzelmenschen schon übel nehmen, wenn er in Grundsatzfragen in 14 Jahren wieder total anders stünde. Es ist aber für eine Kirche eigentlich nicht denkbar. Ich will nicht länger an diesem Punkt bleiben. Ich will es nur andeuten, während einerseits die Kraft des Wortes uns hier so nahe gebracht wird. Gott hat geredet mit diesem Kernsatz. Spüren wir auf der anderen Seite, was steht da auf dem Spiel? Und jetzt fragen wir einfach ganz schlicht noch einmal als Bibelchristen zurück, was sagt die Schrift? Ich muss es noch einmal lesen, wie es da steht. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Es ist zu wenig, liebe Geschwister, wenn man sagt, die Bibel sei ein Glaubenszeugnis. Das ist sie natürlich auch, denn sie legt Zeugnis ab vom Glauben vieler Menschen. Und gerade der Hebräerbrief hat in Kapitel 11 eine ganz eindrucksvolle Liste. Lauter Glaubenszeugen. Aber es genügt nicht, um damit die Bibel zu beschreiben, als ob das sozusagen jetzt nur Einschläge wären auf der Seite des Menschen und als wäre er da wach geworden durch irgendwelche Ereignisse und würde davon Zeugnis ablegen. Es ist das andere mindestens genauso wichtig und ist eigentlich die Voraussetzung für alles, nämlich dass Gott in diese Raum-Zeitwelt hineinwirkt. Und das macht er bis zum heutigen Tag. Und es hängt jedes von unseren Einzelleben wirklich davon ab, dass Gott auch in dieses, mein Einzelleben hinein redet und dass wirklich etwas von außen kommt und nicht nur Dinge zur Sprache kommen, die mich selbst innerlich, seelisch oder sonst irgendwie bewegen. Vielfach steht da, durch Mose, durch die wir Propheten im engeren Sinne nennen, durch die Psalmen, durch die Geschichtsbücher, durch die Weisheitsbücher. Wie oft hat Gott gesprochen? Und es ist wirklich vielfach. Und dann steht dabei, um das noch einmal deutlich zu machen, auch auf vielerlei Weise, durch Gesetze, durch Gebete, durch ein Diktat, aber auch so, dass die Menschen tatsächlich mit ihren Worten bewusst jetzt schreiben sollten, schriftlich und mündlich. Es ist unglaublich viel passiert. Und dann heißt es, und zuletzt Jesus mit den Aposteln. Und jetzt kommen wir noch einmal an zwei entscheidende Stellen. Sehen Sie, wir haben ja kein drittes Testament. Wir haben ein erstes, das sogenannte Alte Testament, auch die Heilige Schrift Israels. Wir haben das zweite Testament von Jesus und den Aposteln. Wir haben kein drittes. Es gab immer wieder Versuche in der Geschichte zu sagen, die beiden anderen liegen weit zurück, es ist Zeit, dass man die Bibel neu schreibt. Das sagen sogar manche Prediger. Es gibt aber keine dritte Bibel, es gibt kein drittes Testament. Hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, deshalb können wir den Chorer nicht akzeptieren. Es sind heute viele Theologen, die den Koran schon fast auf die Stufe der Testamente stellen, des Alten und des Neuen Testaments, und mit dem Koran argumentieren. Das ist für uns nicht möglich. Es gibt kein drittes. Das, was hier gesagt ist am Schluss über Jesus, und er schließt die Apostel ein, denn er sagt, wer euch hört, der hört mich, schließt sich mit ihnen zusammen. Das ist die abschließende Offenbarung, die gilt bis zur Wiederkunft Jesu. Und damit haben wir eine sehr klare Lebensbasis gewonnen. Ich sagte ja, es wirkt ins Einzelleben, wir haben eine Lebensbasis gewonnen. Aber dann muss ich auch die Frage anschneiden, wie spricht er zu uns? Ich möchte Ihnen das ja heute Nachmittag mitgeben, dass er zu jedem von Ihnen redet. Und dass das ein ganz wesentlicher Teil unserer Würde ist und eine ganz unvergleichliche Ausrichtung, die wir empfangen. Er redet zu jedem von uns. Aber wie? Lassen Sie mich 5 Punkte nennen. Der erste Punkt, durch die Bibel, ganz schlicht und einfach. Wir alle können sie aufschlagen. Manche sagen, aber ich verstehe nicht alles in der Bibel. Dann muss ich sagen, ich auch nicht. Es ist wirklich wahr. Es wird kein Mensch alles verstehen. Dazu sind wir Menschen viel, viel zu klein. Aber ich kann eins sagen. Wenn ich das umsetzen will, was ich verstanden habe, dann habe ich noch viel zu tun. Lassen Sie sich nicht aufhalten von den unverstandenen Stellen. Gehen Sie getrost weiter und setzen Sie das um, was Sie verstanden haben. Sie haben wirklich damit eine Lebensaufgabe. Durch die Bibel, ganz schlicht. Das Zweite, durch die äußeren Fügungen meines Lebens. Es ist nicht so, dass da Zufälle regieren, dass da irgendwo das Glück aufscheint, und woanders das Unglück Platz greift, sondern Gott führt. Er sitzt im Regimente. Und am Ende macht er alles wohl. Die äußeren Fügungen will ich stehen lassen. Und ich muss mich immer wieder daran gewöhnen. Heute Nachmittag fiel es mir einen Moment lang auch sehr schwer. Ich war eigentlich für meine Begriffe ziemlich früh von Tübingen weggefahren. 13 Uhr dachte ich bis Eidling, das ist ein Katzensprung. Dann bin ich so kurz nach 1:30 hier, ja. Jetzt ist die B464 bei Holzgerlingen gesperrt. Ich kann bloß die Holzgerlinger bedauern. Aber da ist zu. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Da fuhr ich rechts raus über Breitenstein. Ich glaube, ich bin im ganzen Leben noch nie über Breitenstein gekommen. Also, aber man kann da durchfahren, das ist wirklich ein Ort. Und dann geht es also durch Breitenstein ziemlich lange durch und am Ende kam man dann nach Holzgerlingen rein. Da haben wir es einfach gewagt und sind von der Seite nach Holzgerlingen rein und man kommt dann wirklich auf die alte, schöne B464 raus und alles ging vollends tadellos und wir waren rechtzeitig da. Aber solche Dinge, die werfen einen dann für Augenblicke wirklich aus dem Gleis heraus. Und ich muss mir dann nachher am Ende eines Tages, wenn ich Gott danke für den Tag, auch sagen, das ist offensichtlich auch kein Zufall. Da steckt vielleicht doch auch eine Lehre für dich drin. Die äußeren Fügungen sind gewissermaßen eine Pädagogik Gottes für unser Leben. Und ich werde es nie vergessen, bei uns im Seminar, Friederike, du hast Professor Michel erwähnt. Wir haben ja beide noch ein bisschen kennengelernt. Also, Michel hatte eine seltsame Art, seine Seminare zu machen. Er kam dann ganz schnell auch in Existenzfragen hinein. Und so standen wir vor der Frage, was braucht ein Pfarrer? Wir haben wunderschöne Antworten gefunden. Also man hätte so ein kleines Lehrbuch zusammenstellen können, was ist wichtig für einen Pfarrer? Und der war völlig unbefriedigt und lief da vorne so auf und ab und sah ihm seine Unzufriedenheit an. Und plötzlich schreit er mit seiner lauten Stimme, eine Stimme. Ist es wirklich wahr? Was will ein Pfarrer ohne Stimme? Es sind die einfachen Dinge unseres Lebens, die Grundlagen, die Gott gibt. Wenn ich das nicht habe, muss ich schauen, was ich anders wie diene. Ich kann ihm dennoch dienen. Die äußeren Fügungen sollten wir beachten und sehr nüchtern und dankbar mit ihnen umgehen. Es ist auch seine Pädagogik. Das Dritte, wie spricht Gott zu mir? Er spricht zu mir durch das, was unsere pietistischen Väter genannt haben, die Weisheit auf der Gasse. Dass man einfach den Verstand, den uns der Sündenfall noch gelassen hat, dass man den auch einsetzt und nicht wegtut. Und da muss man immer wieder in großer Nüchternheit zurückkommen. Wir sind alle miteinander Schwarzbrot-Christen. Wir sind keine Christen nach der Konditorei. Vielleicht nachher beim Kaffee gibt es was anderes. Aber jedenfalls, wir sind Schwarzbrot-Christen, weil man nur vom Schwarzbrot dauerhaft sich nähren kann. Weisheit auf der Gasse. Und ich denke an Samuel Zeller, von dem man erzählt, er hat jemand zur Seelsorge gehabt, einen ganzen Vormittag. Und der Betreffende sprach und sprach, Stunde um Stunde. Und dann wurde es 12 Uhr und dann sagte Samuel Zeller in aller Ruhe in diesem Seelsorgegespräch, man wendet Essergänge. Schluss. Man wendet Essergänge. Und dann ist der Betreffende mit zum Essen und am Nachmittag war vieles einfach aufgeklärt. Man braucht eine große Nüchternheit im Glaubensleben, wenn wir immer so auf Wolke 7 sein wollten, es wäre nichts, wäre nicht gut. Das Vierte, wie Gott zu uns spricht, ist der Rat von Christen. Ich kann auch verschwiegene Menschen in der Gemeinde oder sonst, die ich kenne, ansprechen und um Rat fragen, wenn dann mehrere übereinstimmen, ist es erst recht gut. Und er spricht auch durch die Wunder unseres Lebens. Ich nehme jetzt einfach an, dass alle, die jetzt heute Nachmittag hier sind in Eidlingen, schon Wunder erlebt haben. Und das hat auch eine Bedeutung. Denn ich muss fragen, was hat Gott mit mir noch vor, dass er mir ein Wunder schenkt in meinem Leben. Da steckt doch eine wirkliche Liebesabsicht auch dahinter und er möchte einfach mit mir, mit meinem Leben noch irgendwo Frucht schaffen. Wie redet er mit uns persönlich? Ich habe jetzt 5 Punkte genannt. weil es uns wichtig ist, dass wir nicht nur sozusagen die Grundlage hier erfahren in unserem biblischen Abschnitt, sondern dass wir das ganz in unser praktisches Leben mit hineinnehmen, auch in die nächsten Tage. Und dann können wir nur staunen und danken. Das war jetzt der erste Schwerpunkt, die Konzentration auf das Erste. Wir sagten, es sind drei Konzentrationen, mit denen wir es zu tun haben. Die zweite ist die Konzentration auf die Heilsgeschichte. Auch das steckt in diesen beiden Versen schon drin. Nachdem Gott vor Zeiten geredet hat. Und die Fortsetzung lautet, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist eine richtige Geschichte mit einem Anfang und mit einem Ende. Und dem wollen wir uns jetzt doch auch öffnen heute Nachmittag. Das heißt doch klipp und klar, Altes und Neues Testament sagen nicht immer dasselbe. Sie widersprechen sich nicht. Ich möchte das in aller Ruhe sagen. Ich rechne nicht mit Widersprüchen in der Bibel. Ich glaube, dass sie zusammenstimmt. Aber sie sagt nicht ununterbrochen dasselbe. Die Zeitläufe sind verschieden. Die Teilziele, die Gott in der Geschichte ansteuert, sind auch verschieden. Und ich merke das etwa am Thema vom Krieg. Israel kommt ohne Krieg nicht aus. In der Zeit des Alten Bundes. Deshalb gibt es auch ganz bestimmte Vorschriften im Alten Testament, in dem Gesetz des Mose, die den Krieg betreffen. Wir als Christen sind aber keine Kriegspartei. Und das hat zum Teil sehr schwere Auswirkungen. Denken Sie nicht, dass das leicht ist. Ich lese zurzeit von Joseph Charbon die Geschichte des französischen Protestantismus. Die ist bewegend. Er stellt in einem Kapitel vor, wie viele Martyrien in der Frühzeit der Evangelischen in Frankreich erlitten wurden. Und dann stellt er in einem folgenden Kapitel den Umbruch dar von den Märtyrern zur hugenottischen Politik. Und das wühlt auf, weil jetzt mit einem Mal die Hugenotten Kriegspartei werden, weil sie sich verbünden müssen von diesem Ansatz her mit ausländischen Mächten, dass sie Le Havre den Engländern ausliefern, dass sie auf andere Weise Bündnisse suchen. Und er sagt, da bekommt er einen Bruch, dieser französische Protestantismus. Wie ist es heute in Nigeria? Es gibt fast keine Woche, auch ohne Nachrichten aus Nigeria, was da passiert. Und wie sollen wir das als Christen jetzt beurteilen, im Blick auf die christliche Bevölkerung? Soll sie sich wehren? Es steht 50-50 von der Bevölkerung her. Es sind etwa 50% Muslime und es sind etwa 50% Christen. Es liegt ja nahe zu sagen, ja, ihr seid ja doch die Hälfte. Wollt ihr denn euch immer schlachten lassen? Geht das? Es war mir so eindrücklich, dass einer der nigerianischen Bischöfe in Stuttgart einen Besuch machte und dann sagte er zu mir, die Gemeindejugend sagt, wir bewaffnen uns. Wir wehren uns. Ihr Alten habt es ja nicht getan. Und was soll ich als alter Bischof sagen? Wissen Sie, das fällt einem unheimlich schwer. Ich konnte da nur sagen, von der Bibel her habe ich nicht die Freiheit, Ihnen zu raten, sich auch zu bewaffnen. Wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Als Christen können wir das nicht. Aber was das für Konsequenzen hat, denken Sie einmal, für Dörfer, für Städte, für ganze Landstriche. Ich komme zurück zu dem Ausgangspunkt, Altes und Neues Testament. Es ist nicht dasselbe. Bengel hat das schön festgehalten und sagte: Unterscheide die Zeiten, dann stimmt die Schrift. Wenn man alles in eins hineinwirft, in einen Topf, dann hat man ein Durcheinander. Und das Durcheinander erleben Sie dann in den Medien, wenn in den Medien kommt, ja, auch die Christen führen Krieg. Auch die Christen haben Aufrufe in ihrer Bibel zum Krieg. Und dann gehen sie zu den Büchern Moses zurück. Die werfen das alles total durcheinander. Aber wir sollten es als Christen nicht so tun. Und jetzt etwas ganz anderes. Ist es nicht herrlich, dass wir so vorwärts schauen können? Nachdem Gott vor Zeiten auf verschiedene Weise geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt jetzt doch, wir sind in dem letzten großen Geschichtsabschnitt drin vor der Wiederkunft Jesu. Das steht als nächstes Großereignis vor uns, dass wir dem Herrn entgegenleben. Es wäre doch schrecklich, wenn die Weltgeschichte weiterlaufen würde, wie man es gewohnt ist. Auch Theologen haben das gelegentlich gesagt. Die Weltgeschichte wird weiterlaufen, so wie sie immer gelaufen ist. Nein. Auch das, was wir jetzt erleben, wird ein Ende finden. Dafür wird Gott sorgen. Sie wird nicht weiterlaufen. Meine Bank hat mir zu Weihnachten 2013 ein Wort geschickt. Es ist immer interessant zu sehen, was die Banker eigentlich denken und womit sie ihre Kunden ein bisschen ermutigen. Weiß nicht, ist ein Banker unter uns? Ja, doch, das gibt's schon. Naja, ich kann also nur meine Hochachtung ausdrücken, weil ich in Mathematik nicht so gut bin. Also ich sage gar nichts gegen die Banker. Und manchmal sind sie ganz einfallsreich, auch mit dem, was sie auf die Weihnachtspost draufschreiben, weil sie gelegentlich ja ihren Kunden gute Wünsche vermitteln wollen. Jetzt lese ich das, was ich bekommen habe durch die Bank für 2013. Wir sollten viel öfter von ganzem Herzen etwas tun, das kein Ziel verfolgt, keine Eile hat und sich nicht lohnen muss. Ich habe das gut verstanden, was das heißen soll. Ich lese es noch einmal für diejenigen, für die es zu schnell war. Wir sollten viel öfter von ganzem Herzen etwas tun, das kein Ziel verfolgt, keine Eile hat und sich nicht lohnen muss. Also es war wohl das Anliegen der Bank, uns über die Weihnachten sozusagen in eine gewisse Phase der Ruhe zu bringen, ja, dass man mal so aussteigt aus dem Normalbetrieb, aus dem Normalgeschäft. Und so habe ich es auch dann aufgenommen. Aber beim Nachdenken musste ich dann doch sagen, etwas, was kein Ziel verfolgt in dieser Welt, wissen Sie, das können wir gar nicht. Es verfolgt alles sein Ziel. Sie hatten das Ziel heute Nachmittag, 14 Uhr, Eidlingen, Bibelstunde. Manche von Ihnen müssen heute Abend wieder fahren, auf den Zug, auf den Bus. Es geht wieder weiter mit der nächsten Woche. Der Mensch lebt niemals ohne Ziel. Und es ist immer nur die eine Frage, wo setzt du denn dein Ziel? Was möchtest du am Ende denn einmal erreicht haben? Soll ich mir vorstellen, es ist alles unerreichbar? Dann wäre ich skeptisch und müde. Es wäre schade. Was keine Eile hat. Ja, da stimme ich am ehesten zu, dass wir uns immer wieder die Ruhe schenken lassen. Unsere Vorfahren, die hatten ja den kurzen Satz, nur dem Teufel pressiert's. Eigentlich ein toller Satz. Nur dem Teufel pressiert's. Gott pressiert's nicht. Gott kann die Dinge wachsen lassen. Deshalb hat Jesus auch die vielen Saatgleichnisse. Wir sollten etwas tun, was sich nicht lohnen muss. Ja, auch das kann ich nicht aus dem Leben herausnehmen. Auch wenn ich im Urlaub bin, es lohnt sich doch, dass ich ausspanne. Ja? Irgendwie ist der Gedanke doch drin. Und für mein ganzes Leben steht das vor mir. Ich muss doch das doch wissen. Gott lohnt. Es steht im Hebräerbrief, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner sein wird. So steht es nachher im Hebräerbrief. Wir werden noch morgen oder übermorgen dran kommen. Es ist wirklich so. Gott lässt die Dinge nicht laufen, sondern er bewertet das, was ich Mensch tue. Und es ist eigentlich das Wunderbare bei Jesus, dass er sagt, hier wird jetzt nicht nach der Menge belohnt, ja, nach der Vielzahl von Handlungen, die ich vollbringe, sondern der Maßstab ist allein die Treue. Wissen Sie, ein kleines Leben mit Treue ist doch unendlich viel mehr wert als ein sogenanntes großes oder berühmtes Leben mit vielen, vielen Handlungen, wo aber Gott seine Frage nach der Treue von uns nicht beantwortet bekommt. Wenn Jesus vom guten Ackerfeld spricht, dann sagt er 100-fältig, 60-fältig, 30-fältig. Er hat das aber nicht bewertet, als müssten alle das 100-fältig bringen. Es ist eine wunderbare Freiheit in diesem Atem der Bibel drin. Aber eins muss ich doch sagen, ich würde nicht so leben wollen oder etwas handeln, was ich nicht lohnen muss. Würde ich nicht aufnehmen. Nein, wenn wir Heilsgeschichte sagen, dann wissen wir, sie hat ein Ziel für mich persönlich im ewigen Leben. Sie hat ein Ziel für das große Ganze der Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Und der Herr macht es so, dass mein Leben sich auch lohnt. Das war unser zweiter Punkt. Drei Konzentrationen. Jetzt habe ich nur noch wenig Zeit für den dritten Punkt, die dritte Konzentration, nämlich auf Christus. Ich lese es noch einmal. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und nun wird kapitelweise im Hebräerbrief das im Einzelnen entfaltet. Aber hier sind zunächst einmal zwei Grundlinien und die dürfen wir heute Nachmittag mitnehmen. Er ist der Verantwortliche für die Schöpfung. Was der Vater erreichen wollte, das hat er durch Jesus als den Schöpfungsmittler auch zu Wege gebracht. Und das ist etwas für unser Gebet auch Wichtiges. Ich kann zu Jesus über alle Dinge, auch draußen in der Natur, auch Dinge, die sonst mit der Schöpfung zu tun haben, kann ich beten. Ich kann sagen, Jesus, jetzt schenkt, dass mein Auto wieder läuft, obwohl ich so untechnisch bin. Das ist auch schon passiert. Ich kann beten, dass der Herr Regen schenkt in einer Dürrezeit. Ich kann mich an Jesus wenden in allen Dingen. Das ist der tiefste Grund, weshalb wir keine Heiligen benötigen, die wir dann jeweils sozusagen als Sachverantwortliche für ein bestimmtes Sachgebiet anrufen müssten. Ich kann in allen Dingen zu Jesus als dem Schöpfungsmittler kommen. Und so ist es auch in Übereinstimmung mit dem Johannesevangelium in Johannes 1, Vers 3. Er ist derjenige, der für die Schöpfung der Verantwortliche ist. Und das Zweite jetzt wesentlich daneben, ihm gehört die Zukunft, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Das Wort von dem Erben, das finden wir auch in Psalm 2, in diesem messianischen Psalm, dass er die Völker zum Erbe bekommt. Und ich bin eigentlich jetzt in der Vorbereitung auf heute Nachmittag nochmal neu auf die Frage gestoßen, im Blick auf die ganze Weltgeschichte, wer erbt? Ich muss sagen, ich habe die Frage relativ selten gestellt. Wer erbt? Mohammed erbt nicht. Die Erfolge mögen noch so groß sein für seine Truppen, aber er erbt nicht. Shiva oder einer der Hindu-Götter sonst erbt nicht. Es mag in Stuttgart jetzt auch eine Prozession geben für den Elefantengott. Es gibt nichts, was es bei uns in Deutschland nicht gibt. Es mag alles passieren, aber er erbt nicht. Viele Menschen haben es heute mit der Mutter Erde zu tun und sagen, wir sind doch alle Geschöpfe, alle auf einer Ebene, was mit der Bibel übrigens nicht übereinstimmt. Denn es ist ganz eindeutig, dass nach der Bibel der Mensch der Hauptverantwortliche ist innerhalb der Geschöpfe und an der Spitze steht. Er ist als Einziger Ebenbild Gottes. Wir wollen uns so diese verschiedenen Theorien auch nicht einfach da gleich machen lassen. Nein, auch diejenigen, die die Mutter Erde ins Zentrum ihres Denkens stellen, müssen das akzeptieren. Mutter Erde erbt nicht. Es erbt Jesus. Was erbt er? Himmel, Erde, Meer, Totenreich, Finsternisse, die Menschen, die Geschichte, die neue Schöpfung. Und jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Auch ich, das heißt eigentlich richtig gesagt, auch jeder Christ, auch wir sind Erben. Wie heißt es im Römerbrief einmal, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Wenn man älter wird, dann kommt mancher Gedanke an die Fortschreibung, dann kommt auch mancher Gedanke an die Hinterlassenschaft, wer von den Kindern soll was bekommen, wie verteilt man die Dinge. Es sind Punkte, an die man als Mensch mit 20, 30 Jahren nie gedacht hätte. Jetzt steigt so mancher Gedanke in unseren Herzen auf. Da gibt es auch manches zu ordnen, das ist schon wahr, sehr nüchtern zu ordnen. Aber wir sollten nie aus den Augen verlieren, das Erbe, um das es im Grunde geht, da wo alles dran hängt, das ist, dass wir Miterben Christi sind, wie er es schon in der Bergpredigt angesprochen hat bei den Sanftmütigen. Sie werden die Erde besitzen, oder ich kann auch übersetzen, sie werden die Erde erben. Da nimmt er uns mit hinein, in eine ganz große Würde. Und dann denken Sie, dann soll ich doch auch als ein Miterbe Jesu mein Leben so gestalten, dass es dem entspricht. Man kann nach unserem deutschen Recht unwürdige Erben auch wieder in der Erbschaft begrenzen, ja? Man kann manches wieder zurücknehmen, das wissen Sie. Es ist im Geistlichen etwas Ähnliches. Man kann dieses Erbe verspielen. Aber es ist doch etwas für uns noch einmal Ermutigendes und Mitnehmendes, wenn wir das auch heute Nachmittag so einfach hören dürfen. Er hat den Sohn eingesetzt zum Erben und wir sind Miterben Christi. Wir wollen noch still werden und beten. Ja, Herr Jesus, du bist die Mitte in dieser Botschaft und du bist nicht nur in der Botschaft die Mitte, sondern auch in der Realität der ganzen Heilsgeschichte. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns mitnimmst in der Nachfolge, dass wir auch Miterben der neuen Schöpfung und des ewigen Lebens sein dürfen, dass du uns immer wieder herausholst, auch uns aus unseren ganzen schwermütigen Einstellungen, wo uns so vieles niederdrücken möchte und uns so vieles nahe geht, dass du uns immer wieder diese Perspektive in die Zukunft und auch nach oben öffnest. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass auch dieses apostolische Wort im Hebräerbrief ein Wort ist für unsere Tage, etwas, was wir mitnehmen können und sollen und womit du uns beschenkst. Amen.
Das Fax mit der Zusage für diese Bibelstunde kam schon im Oktober 2013. Wir haben uns da schon angefangen, darauf zu freuen, auch auf die Unterrichtstage morgen und übermorgen. Jetzt wird die Freude noch größer, dadurch, dass Sie jetzt alle diese Bibelstunde miterlebt haben. Wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Ermutigung. Und wir laden Sie alle ein zu einer Fortsetzung dieses Bibelstudiums morgen, 9.45 Uhr bis 11:15 Uhr. Oder 10 vor 12 und am Dienstag genauso. Und wir antworten mit dem Lied, was eine unserer Schwestern einmal vor einigen Jahren geschrieben hat: Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich gerufen hast. Dem soll auch der ganze Bibelkurs dienen, dass wir das Ziel vor Augen gewinnen und im Auge behalten. Nummer 204. Im grünen Buch 204. Wir danken die herzliche Einladung ist schon geschehen für die nächsten Tage. Es gibt auch ein Informationsblatt, wo die einzelnen Programmpunkte des Bibelkurses drinstehen. Was nicht drinsteht, ist, dass wir auch mit der Gruppe nach Stuttgart fahren am Mittwochmittag und einen missionarischen Einsatz machen. Da sind wir auch auf die Führung von Jesus angewiesen und danken Ihnen auch jedem, der für den Bibelkurs betet. Dann ist letzten Montag noch etwas Besonderes passiert. Es gibt ein neues Buch, es gibt ja schon viele Bücher auf der Welt, aber Schwester Heidemarie Führer hat sich die letzten Monate intensiv mit dem Leben der Gründerin unserer Schwesternschaft befasst, mit dem Leben von Christa von Fiebern. Und das Buch über Christa von Fiebern, das neue Buch, ist jetzt fertig. Also erst seit letzten Montag. Und Schwester Heidemarie ist auch da. Und es gibt dieses Buch auch zu erwerben. Da herzliche Empfehlung. Es ist richtig ein frischer Blick auf die Geschichte unseres Werkes. Und dazu kommt, dass heute Abend um 19:30 hier im Saal Schwester Heidemarie etwas lesen wird aus dem Buch. Also Sie können eine Autorenlesung miterleben. Herzlich willkommen, wenn es Ihnen reicht, um 19:30 hier im Raum, ganz schlicht. Und einen Blick tun in die Geschichte, die Gott mit diesem Leben gemacht hat. Wir staunen selber und werden auch ermutigt. Jetzt hat Schwester Christa noch eine Nachricht. Oh, die Kinderprogramme parallel zur Bibelstunde sind nächsten Sonntag auch wieder. Herzlich willkommen auch den Kindern, die jetzt die meisten auf Freizeiten waren. Wir wollen Sie auch noch hinweisen, es sind auch immer wieder Kurzentschlossene, die gerne noch ein paar Tage ausspannen. Nehmen Sie sich dieses Informationsblatt über die Ferien in den Gästehäusern mit, in Michelsberg und Titisee und Villingen, und schauen Sie, vielleicht sind noch einige Tage für Sie dabei. Nun, Gott befohlen, und bis zum Wiedersehen, vielleicht nächsten Sonntag, vielleicht diese Woche. Und behütete Tage.